Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, dem Podcast von kontrast.at. Mein Name ist Katrin Klösel. Lebensmittelpreise, Mieten und Energie sind weiterhin auf einem Hoch. Seit 1,5 Jahren macht uns die Teuerung das Leben schwer. In den Markt will die Regierung nicht eingreifen. Einmalzahlungen verpuffen jedoch. Gleichzeitig könnte die aktuelle Zinspolitik, die eine Reaktion auf die Teuerung ist, andere Probleme hervorrufen. Wir haben mit dem deutschen Ökonomen, Autor und Content Creator Maurice Höfgen über die Teuerung gesprochen. Darüber, dass es keine klassische Inflation ist, wie man sie sonst kennt, über wirkungslose und wirkungsvolle politische Antworten und darüber, wann genau die Lebensmittel im Supermarkt wieder billiger werden. Viel Vergnügen beim Anhören.
Du sagst, dass wir gerade keine Inflation erleben, sondern einen Preisschock. Was ist denn damit gemeint?
Die klassische Inflation, da verstehen wir drunter, die Wirtschaft hat gebrummt, die lief richtig gut, lief heiß und die Löhne sind stark gestiegen, sodass man dann, ja, die sogenannte Ökonomen nennen das im Fachchinesisch, die Lohnpreisspirale entsteht. Das heißt, weil die Löhne steigen, haben die Unternehmen höhere Kosten. Weil sie höhere Kosten haben, erhöhen sie dann die Preise. Und so schieben sich Löhne und Preise gegenseitig immer weiter hoch. Und das ist ein sich selbst verstärkender Effekt. Und was bedeutet das? Nun ja, es geht quasi auf breiter Front langsam immer höher. Das ist so die klassische Inflation. Und wenn man schaut, was haben wir? Nun, die Löhne sind während der Pandemie extrem schwach, haben die sich entwickelt. Die Pandemie überhaupt hat dafür gesorgt, dass seit 2020 viele europäische Wirtschaften stagnieren. Also von brummender Wirtschaft kann nicht die Rede sein. Und was wir haben, ist durch die Pandemie und durch den Krieg zwei externe Schocks, die von außen auf die Wirtschaft eingetroffen sind. Und gewisse, ganz spezifische Branchen und Preise in die Decke haben schießen lassen. Und zwar vor allem die Energie, das ist, glaube ich, das Bekannteste. Wenn man sich den Gaspreis anguckt, der ist eben extrem durch die Decke gegangen, als Putin in die Ukraine schrecklicherweise einmarschiert ist. Dann ist er so ein bisschen runter und dann nochmal extrem explodiert, als Putin Deutschland Nord Stream 1 abgedreht hat, also die wichtigste Gaspipeline sozusagen. Und weil Gas so wichtig ist für die gesamte Wirtschaft, ist es eben auch im Supermarkt angekommen. Ja? Weil Lebensmittel, die müssen auch erhitzt, gekühlt, transportiert werden. Der Gaspreis, da wird es ein bisschen technisch und kompliziert, hat auch vor allem in Deutschland den Strompreis in die Höhe getrieben. Und Strom ist auch überall drin, das wissen wir auch. Und so haben halt diese Preise dafür gesorgt, dass das Preislevel ganz schnell hochgegangen ist. Aber es gibt nicht diese sich selbst verstärkenden Effekte wie bei der Lohnpreisspirale. Das heißt, es geht schnell hoch, kommt aber auch mittlerweile schon wieder runter. Also Gas ist an der Börse so teuer oder günstig wie vor Kriegsbeginn. Das heißt, dieser Kriegsschock ist beim Gaspreis schon raus. Leider merken das die Verbraucher noch nicht, denn bis der Börsenpreis sich im Supermarkt widerspiegelt, dauert es leider eine ganze Zeit. Und deswegen sage ich, einen Preisschock muss man ganz anders therapieren, muss die Politik ganz andere Entscheidungen und Maßnahmen treffen als bei einer klassischen Inflation.
Weil Preise mitunter stärker gestiegen sind als die Produktionskosten, spricht man in Österreich von einer Profitpreisspirale. Kannst du diesem Begriff bzw. dieser Diagnose etwas abgewinnen?
Der Begriff trifft die Situation, die wir haben, eher als die Lohnpreisspirale. Jetzt muss man allerdings, kann man auch nicht so pauschalisieren. Ehrlicherweise gibt es jetzt nicht alle Unternehmen, die auch die Gunst der Stunde nutzen können und profitieren. Am meisten profitieren vor allem die großen Energiekonzerne. So, und jetzt gibt es aber natürlich auch dann, wenn das Öl teurer wird, Firmen, die das teurere Öl kaufen. Und da gibt es ganz viel Berichterstattung darüber. Oh, das Öl steigt, alles wird teurer. Und dann gibt es so ein paar Firmen, die viel Marktmacht haben, die dann natürlich sagen, okay, wenn die Kunden eh jetzt damit rechnen, dass es teurer wird und es so eine gewisse Akzeptanz gibt, warum kann ich nicht noch ein paar Prozent mehr draufschlagen? Das kann aber zum Beispiel der ganz normale Bäcker, der wirklich harten Wettbewerb hat, der kann das gar nicht so gut wie große Firmen, die viel Marktmacht haben. Die höheren Kosten kann er nicht so gut weitergeben, weil den Kunden ja selber die Kaufkraft fehlt. Die haben verlieren die Kaufkraft, weil Gas teurer wird, weil Strom teurer wird, weil Öl teurer wird. Und das ist ein sogenannter Sandwich-Schock. Also der Bäcker hat höhere Kosten und kann die nicht weitergeben, weil die Nachfrage gesunken ist. Und deswegen ist es für so kleine Innenstadtgewerbe, der Bäcker, der Friseur, das Nagelstudio, die stehen mit den Verbrauchern, mit Oma Erna auf der Verliererseite.
Du sagst auch, bei einem Preisschock braucht man andere politische Maßnahmen als bei einer klassischen Inflation. Zum Beispiel siehst du die Leitzinserhöhung der EZB sehr kritisch. Warum?
Was macht die Leitzinserhöhung? Die macht Geld teuer, die macht Kredite teuer. Wenn Kredite teurer sind, dann sagen Unternehmen, die vielleicht investieren wollten in eine neue Maschine, oh, jetzt müssen wir nochmal neu rechnen, weil das kostet jetzt mehr und vielleicht schieben wir es auf, lassen es erstmal. Einige Private sagen vielleicht, oh, ja, wenn wir jetzt so viel Geld jetzt auf dem Sparbuch bekommen, auch als Guthabenzins, dann geben wir es vielleicht nicht aus, sondern sparen eher. Und wenn Unternehmen nicht investieren und die Privaten weniger ausgeben für den Konsum, dann gibt es insgesamt weniger Nachfrage und die Wirtschaft läuft schlechter. Das bedeutet, es gibt mehr Arbeitslose, weil wenn die Unternehmen weniger Aufträge haben, dann produzieren sie auch weniger, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Und das kann dann die Wirtschaft runterkühlen und, sagen wir mal, so eine Lohnpreisspirale, wenn es sie denn gäbe, brechen, weil die Gewerkschaften dann an Macht verlieren. Je mehr Arbeitslose es gibt, desto weniger Macht haben die Gewerkschaften. Aber das ist eben nicht, was wir haben, sondern wir haben ganz spezifische Preise, insbesondere Strom, Öl und Gas, auch noch tatsächlich Lebensmittel wie Hafer, Mais und Weizen. Die kommen nämlich zum großen Teil auch aus der Ukraine und aus Russland. Das sind wahrliche Rohstoffgiganten, die teurer geworden sind. Und höhere Zinsen machen jetzt nicht diese spezifischen Produkte günstiger. Also selbst wenn die Wirtschaft jetzt ein bisschen runterkühlt, weil die Zinsen steigen, ist ja nicht gesagt, dass wir gleich weniger Gas verbrauchen. Also es ist ein sehr unspezifisches Tool, was nicht genau die Ursache trifft und hat gleichzeitig hohe Nebenwirkungen, Kollateralschäden. Am besten sieht man es in der Baubranche, weil jetzt die Immobilienkredite teurer werden. Sagen viele Leute, okay, ich kaufe das Haus doch nicht, ich storniere das doch, nehme erst gar keinen neuen Kredit. Manche werden Probleme bekommen, wenn sie vor 10 Jahren einen Kredit genommen haben und jetzt den Rest noch mit einer Anschlussfinanzierung brauchen und dann kostet das plötzlich 4% statt 1%, dann macht das, je nachdem, was man für einen Restwert hat, schon mal gerne ein paar 100 € im Monat reine Zinskosten aus. Und jetzt kann man ja überlegen, wenn man mehr Geld nur für die Zinskosten aufwenden muss, dann bleibt weniger für den Rest des Lebens, spart man vielleicht im Urlaub oder so. Und das ist alles schlecht für die Wirtschaft, spart aber gar nicht so viel Energie. Und so kommen durch die stark steigenden Zinsen, kriegt man vielleicht, also ich will es noch nicht beschwören, aber kriegen vielleicht Banken und der Immobiliensektor ein Problem. Und dann im Extremfall löst man vielleicht sowas aus, wie man damals bei der Finanzkrise ausgelöst hat. Ja.
Was sind dann aus deiner Sicht geeignete Maßnahmen gegen so einen Preisschock?
Macht jetzt, wenn Gas teuer ist, nicht auch noch Geld teuer, sondern lasst den Zins unten. Und wir müssen uns aus dieser Angebotsknappheit, was es eigentlich ist, herausinvestieren. Da würde zum Beispiel der Ausbau Erneuerbaren helfen. Nicht sparen, sondern investieren. Und dann gibt es, das muss ich jetzt noch hinzufügen, noch natürlich wie beim Arzt, wenn man mit Fieber hinkommt, gibt es auch so ein paar Sachen, die Symptome bekämpfen. Also das Fieber zum Beispiel runterbringen. Naja, und so Fiebersenker wären zum Beispiel natürlich, entweder man gibt den Leuten, der Staat zahlt den Leuten Geld aus, Transfers, zum Beispiel, dass er sagt, jeder, der eine Gasheizung hat, bekommt Betrag X, oder er senkt die Steuern. Ne? Auch mit Steuersenkungen kann man ja dafür sorgen, dass die Preise günstiger sind. In Deutschland gibt es die Debatte, ob man jetzt nicht die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Brot, Butter, Brokkoli streichen sollte. Spanien und Portugal haben das schon gemacht zuletzt. Die EU erlaubt das seit 2022. Also das würde so ein bisschen diesen Schmerz der höheren Preise abmildern.
Du sagst, nachdem jetzt die Energiepreise sinken, werden sich auch die Erzeuger und später die Verbraucherpreise reduzieren. Wann werden denn die Waren im Supermarkt wieder billiger? Und kann es sein, dass Handelsunternehmen die reduzierten Kosten nicht weitergeben und die Preise auch nicht senken?
Die Inflation kam zuerst bei den Importpreisen. Das ist das, was diejenigen, die Händler, die Waren aus dem Ausland und Energie aus dem Ausland einkaufen, bezahlen. Dann bei den Erzeugerpreisen, das sind die Preise, die Unternehmen bezahlen. Und dann mit Verzögerung erst bei den Verbraucherpreisen. Also das ist dann das, platt gesagt, was wir im Supermarkt sehen. Und in der Reihenfolge verschwindet es auch wieder. Also erst sinken die Importpreise, Gas an der Börse günstiger, dann sinken die Erzeugerpreise. Wann kommt es bei den Leuten an? Das ist natürlich die interessanteste und spannendste Frage, aber die ist am schwersten zu beantworten. Klar ist aber, dass es insgesamt ankommt, wenn also die Erzeugerpreise eine lange Zeit runtergekommen sind. Jetzt können Leute vielleicht kritisch sein und sagen, hey, wenn Gas an der Börse schon wieder günstiger ist, warum noch nicht bei meinem Gasversorger? Da ist das Problem, der Gasversorger kauft das Gas, was er heute liefert, ja in der Vergangenheit. Also er hat das Gas vielleicht vor einem halben oder einem Jahr gekauft. Das heißt, heute kann er günstiges Gas kaufen, aber erst in einem Jahr oder so liefern. Und deswegen gibt es so eine Zeitverzögerung, die ärgerlich ist. Zur letzten Frage vielleicht noch, bin ich zu optimistisch und kann es sein, dass die Unternehmen das einfach einsacken? Glaube ich eigentlich nicht, denn wenn sie das könnten, wenn sie diese Macht hätten, wenn die Supermärkte so mächtig wären, hätten sie ja auch schon ganz ohne Krise die Preise erhöhen können, denn Leute müssen ja nun mal Essen einkaufen. Es gibt da aber Wettbewerb und gerade bei den Supermärkten ist es so, dass die sogenannten Discounter, die haben eine sehr preisaggressive Strategie. Die versuchen also über günstige Preise die Kunden zu sich zu locken und den anderen Wettbewerbern wegzunehmen. Und gerade da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass das weitergegeben wird. Da ist natürlich die Marktwirtschaft und der Wettbewerb in der Marktwirtschaft ein Segen in dem Fall, weil die Unternehmen es sich gar nicht leisten können, die Preise nicht zu senken, weil dann verlieren sie Kunden. Und wo die Unternehmen das nicht machen, vielleicht das noch zum Abschluss, naja, da muss eigentlich das Kartellamt eingreifen, denn dann sieht man ja, da funktioniert die Marktwirtschaft nicht, da gibt es keinen Wettbewerb, keinen ausreichenden. Und dann ist der Staat gefragt. Das könnte vor allem im Energiesektor so sein, dass Versorger vielleicht, einfach weil sie wissen, die Kunden sind schwach und die haben viel Marktmacht, dass sie sagen, na gut, ich kaufe vielleicht schon das Gas günstiger ein, aber dann gebe ich es halt erst später weiter oder noch nicht so schnell. Und da muss der Staat dann aber eingreifen und eben die Kunden auch schützen. Das ist klassischer Verbraucherschutz.
Das war das Gespräch von Kontrast mit Maurice Höfgen. Wenn du gern zugehört hast, dann abonniere uns doch auf Spotify, Soundcloud oder Apple Podcast. Oder schau auf unserer Webseite www.kontrast.at vorbei. Bis zum nächsten Mal.